sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zu Folge 164 von Sideline, dem USL Podcast. Oder um genau zu sein, willkommen zu Folge 1 der neuen Saison. Denn der erste Spieltag liegt hinter uns und damit werden Anne und ich heute auch wieder Spiele der USL-Männerteams mit dabei haben, nachdem wir ja zuletzt nur über die Damen berichten konnten. Wie immer mache ich den Bums nicht alleine, weil das wäre auf Dauer echt öde, sondern ich habe auch wieder die US-Frauenfußball-Expertin und Globetrotterin Anne eingeladen.
Hallo.
Es gibt tatsächlich diese Woche wenig News, was auch mal angenehm ist, weil wir uns dann den Spielen mehr widmen können. Da du die MLS mehr verfolgst als ich, glaube ich, ist es am besten, wenn die kompletteste Einschätzung von dir gleich kommt. Aber ich möchte den Namen trotzdem nennen, denn seit ein paar Wochen hat sich ein Name als Gerücht relativ häufig gehalten, was eine Trainer- bzw. Spielerverpflichtung mit möglichem Owner-Anteil in der Liga und in der USL angeht. Und heute, für uns am Freitag, dem 13., wurde es offiziell: Monterey Bay aus der USL Championship verpflichtet Sebastian Leggett, der ja hauptsächlich aus der MLS bekannt ist. Und daher die Frage an dich, Anne. A, was hältst du von ihm? Und B, glaubst du, er kann einem Championship-Team noch gut weiterhelfen?
Was ich von ihm halte, ich empfand ihn immer als ziemlich guten Spieler. Das war definitiv ein Name, den man in der MLS kannte. Der hat sehr lange für die Galaxy gespielt. Die letzten Jahre wechselte er dann mal kurzfristig zu New England Revolution. Da ist er dann jetzt nicht mehr so sehr aufgefallen, meine ich. Hat dann auch nochmal, ich glaube, ein Jahr oder so in Dallas gespielt. Aber seine wirklich Blütezeit, wo quasi jeder, der sich mit der MLS beschäftigt, ihn auf jeden Fall kannte, war bei der Galaxy. Da hat er aber auch, ich glaube, 6 Jahre oder so gespielt. Er kann so ein Team schon weiter nach vorne bringen. Er ist ja auch erst in Anführungsstrichen, ich glaube, 33 oder so. Allerdings muss man auch dazu sagen, ich glaube, er hat jetzt schon ein bisschen länger nicht gespielt, wenn ich mich nicht irre. Trotzdem ist er halt ein wahnsinnig erfahrener Spieler, technisch auch guter Spieler. Der kann Monterey da schon definitiv helfen. Ich habe schon Bock, ihn in der USL zu sehen, muss ich sagen. Ich freue mich drauf.
Kann ich tatsächlich mitgehen. Also auch vom Erfahrungslevel. Und seien wir ehrlich, Monterey war in den letzten Jahren so schlecht, da kann nicht viel schlechter laufen in der Saison. Daher dürfte die Erwartungshaltung, glaube ich, an ihn auch nicht so krass hoch sein. Weil Titel dürfte Monterey jetzt nicht ansteuern. Da wäre schon, ich sag mal, Playoffs erreichen schon eine gute Unterstützung. Und da kann er auf jeden Fall noch mit der Erfahrung, notfalls auch von der Seitenlinie, von der Bank immer noch weiterhelfen. Daher ja, interessant, immer wieder einen MLS-Spieler zu sehen, der den Sprung runter macht, nachdem er zum Beispiel, Mark-Anthony Kay von Los Angeles FC den Sprung runter zu Sacramento gemacht hat. Interessanter Wechsel und wie gesagt, kann ja auch nicht groß schaden.
Was man noch erwähnen könnte, ich habe jetzt gerade nochmal nachgesehen, zuletzt hat er im September bei Dallas gespielt, ist danach wegen einer Oberschenkelverletzung für 3 Spiele ausgefallen und in dem letzten Spiel, was sie hatten, war er dann zwar im Kader, aber ist nicht eingesetzt worden. Ich vermute aufgrund der Verletzung, aber ansonsten hat er doch ziemlich konstant gespielt. Also das ist jetzt, ich habe ihn auch nicht als Spieler in Erinnerung, der sehr verletzungsanfällig gewesen wäre. Von daher, sie holen sich da schon guten. Das ist definitiv keine schlechte Verpflichtung. Es ist sogar eine sehr gute Verpflichtung, finde ich. Das war ein cleverer Schachzug von Monterey.
Gut, dann gehen wir mal von einer guten Nachricht in eine, nimm es mal, kontrovers diskutierbare oder nicht ganz so spannende Nachricht. Wie ihr wisst, und wir auch letzte Woche ja erst groß diskutiert haben, gibt es nach wie vor den Streit zwischen der dem Hauptquartier der USL, also quasi der eigentlichen Firma hinter der Liga, und der Spielergewerkschaft um die Rahmenverträge. Und nachdem es ja von der Spielergewerkschaft eine Bestätigung gab, dass ihnen die Ermöglichung eines Streiks erlaubt worden ist, haben natürlich sich alle gefragt, jo, werden wir überhaupt den ersten Spieltag haben oder werden die Spieler streiken und irgendwelche großen Dramen anstellen? Und am Ende kam es alles ganz anders. Denn in jedem Spiel gab es dieselbe Szene. Und zwar gab es den Anpfiff, dann hat einer der Spieler den Ball berührt und alle Spieler beider Mannschaften blieben dann für knapp eine Minute wie zur Säule erstarrt stehen und schwiegen, um quasi ein Zeichen zu setzen, dass die Mannschaften und die Spieler vereint sind und sich auch nicht vom Union-Busting der USL beeindrucken lassen. Und das passierte von Spiel 1 bis zum letzten Spiel. Und bevor ich dann zum nächsten Kritikpunkt seitens, was die USL gemacht hat, ankomme, möchte ich gerne erst mal dich fragen, Anne. Was hältst du von dieser noch relativ milden Streit-Variante?
Na gut, man kann es auf zwei Seiten betrachten. Die eine Schiene könnte sagen, ey, da war doch so viel mehr drin. Man könnte so viel Krawall jetzt machen und man kann die USL jetzt so extrem unter Druck setzen. Wenn man das so betrachtet, dann ist, dass man nur eine Minute dasteht und nichts macht, eigentlich unausreichend oder fast schon ein bisschen langweilig, könnte man sagen. Und vielleicht bringt es dann auch nicht die Lösung, die man sich wünscht. Aber ich hätte ehrlich gesagt auch gehofft, dass sie ein bisschen mehr machen, sodass es für die USL dann auch ein bisschen schwieriger wird, darauf zu reagieren. Wir reden ja gleich, wie die USL reagiert hat. Allerdings kann man auch sagen, wie du es gesagt hast, das milde Mittel, vielleicht ist das ja auch eine Strategie, dass du es nicht sofort komplett eskalieren lässt, sondern dass du einfach nur die nächste Eskalationsstufe nach wir drohen einen Streik an nimmst und erstmal auf die Art und Weise agierst, auf milde Art und Weise zeigst, wir können das hier ganz anders auffahren, aber erst einmal geben wir euch noch die Chance, entsprechend zu reagieren. Und vielleicht kann das ja durchaus am Verhandlungstisch dann doch nochmal helfen, dass man sagt, Leute, wir sind kompromissbereit. Wir sind auch bereit, Lösungen für alle Seiten zu finden. Aber es muss eine Lösung geben. Dann wäre das, oder dann ist das vielleicht auch ein Aspekt, der gar nicht so uninteressant ist. Ich glaube, fast für uns ist das auch irgendwie schwer, also für uns als Fans ist das schwer nachzuvollziehen, wie auch die Spielergewerkschaft da jetzt an der Stelle wirklich mit der Situation umgehen sollte, mit den Spielern zusammen. Weil sie vielleicht auch die USL noch mit oder ihre Verhandlungspartner der USL noch mit am besten kennen und wissen, welche Mittel vielleicht funktionieren können.
Passt perfekt. Das waren auch exakt meine zwei, miteinander streitenden Wesenszüge, ob ich das jetzt gut finde oder nicht so ganz gut finde und wie und wo und was. Aber es ging noch ein bisschen weiter, denn wie sich herausstellte, hat das der USL grundsätzlich nicht gefallen. Denn beim Spiel von Lexington gegen Louisville, auf das wir gleich noch inhaltlich eingehen wollen, wurde das, könnte man sagen, das kurze Innehalten noch auf der Kamera gezeigt. Ab dem ersten Spiel, was dann am Samstag lief, hat die USL in allen Stadien dieselbe Masche gezogen, nämlich sobald der Anpfiff erfolgt ist, haben sie mit der Kamera auf die Zuschauer geschwenkt, um halt nicht auf den Kameras und auf dem TV-Bildschirm zu zeigen, dass die Spieler jetzt streiken. Das heißt, du sahst dann einfach immer irgendwie Snapshots von den Zuschauern, die halt dann irgendwie rumsaßen. Du hörtest dann die Kommentatoren irgendwas labern, wie zum Beispiel die Keys to the Game oder gar nichts sagen. Und das passiert in allen Stadien, die es dann noch gab. Das einzige Lustige war, in einem Spiel, ich glaube, es war von Orange County, schwenkte die Kamera deswegen auf die Fans und erwischte dann gerade Fans, die Plakate hochhielten, auf denen stand, wie bezahlt eure Spieler. Was irgendwie ganz lustig war. Die Fans in den Stadien haben das tatsächlich den Support durchaus gezeigt für die streikenden Spieler. Es gab diverse Aufnahmen aus mehreren USL-Stadien, wo man die Fans zum Beispiel chanten hört, dass die USL die Spieler besser bezahlen soll oder dass sie die generell bezahlen soll. Und ja, daher nochmal kurz der Vergleich. In jedem Spiel haben die Spieler die eine Minute stillgestanden. Nur im ersten Spiel wurde es gezeigt. Danach hat die USL bei allen Spielen sofort weggeschwenkt, bis der Ball dann wirklich lief. Und da die Frage an dich, Arno, was hältst du davon und ja, was glaubst du, könnte der nächste Schritt sein?
Ja, das ist natürlich schon wieder so ein sehr unsauberer Move von der USL, muss man sagen. Also, wenn wir das unter dem Aspekt betrachten, die Spielergewerkschaft hat hier das mildere Mittel, was man als Protest nutzen konnte. Und eine Minute, finde ich, ist schon sehr, sehr mild genutzt. Dann muss man auch dazu sagen, die USL dagegen hat nicht ihr milderes Mittel genutzt, weil würden sie irgendwie zeigen, okay, wir verstehen, dass die Situation für euch blöd ist und wir verstehen auch, dass ihr Protest machen müsst und wollt, dann würden sie trotzdem einfach die Spieler zeigen oder zumindest teilweise die Spieler zeigen, sodass auch der Zuschauer zu Hause weiß, was da los ist, der vielleicht gerade zufällig einschaltet. Aber sie versuchen es zu leugnen und das ist ehrlich gesagt auch schon wieder, ja, das wirkt komplett ablehnend, ignorant den Spielern und Protestierern gegenüber. Und meiner Meinung nach müsste die Spielergewerkschaft dann jetzt, wenn es keine neuen Errungenschaften in den Verhandlungen gibt, den nächsten Schritte einleiten, wie sie jetzt künftig vorgehen wollen. So oder so. An diesem Spieltag können sie diesen Protest auf die Art und Weise, finde ich, nicht nochmal machen, weil ja die USL darauf vorbereitet ist. Man müsste jetzt neue Überraschungen ziehen. Was man beispielsweise machen könnte, wäre, dass die Spieler sich einfach absprechen und in allen Spielen zu völlig unterschiedlichen Zeitpunkten dieser Protest stattfindet. Beispielsweise, dass sich vorher geeinigt wird, ohne dass es Verantwortliche von der USL mitbekommen. In der 32. Minute stehen wir alle für eine Minute still. Das wäre vielleicht noch eine Lösung, sodass die USL nicht sofort darauf reagieren kann. Allerdings werden die wahrscheinlich ihren Kameraleuten auch gesagt haben, wenn der Protest auf die Art und Weise auf das Feld kommt, schwenkt einfach zu den Zuschauern. Müsste man gucken, wie das läuft.
Bin ich ganz bei dir. Ich denke auch, wir müssen die nächste Eskalationsstufe wirklich ziehen. Vielleicht auch für längere Zeitabschnitte schneiden, sodass man auch dann von der Liga halt nicht mal eben wegskippen kann, weil wenn dann auch festgestellt wird, ey, ich spinne mal rum, ihr habt für 5 Minuten die Zuschauer gezeigt, das kann ja nicht euer Ernst sein, dass dann also auch zum Beispiel die Leute, die Fußballstreams zur Verfügung stellen, also ESPN, dass die dann auch sich getroffen fühlen und sagen, ja, das machen wir auch nicht mit, weil wir bezahlen euch ja dafür, dass ihr die Spiele zeigt. Und wenn ihr quasi euch verweigert, die Spiele zu zeigen oder irgendwas zu machen, dann wollen wir unsere Zahlung vielleicht ein bisschen verringern. Also da quasi zu treffen, wo es finanziell wehtut. Deswegen, ja, ich denke auch, man muss ein bisschen mehr was machen und vor allem auch Unerwartete. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Stand jetzt habe ich nichts gehört, was einen richtigen Streik angeht oder was quasi dafür passieren muss, dass es kommt. Ich bin gespannt, aber ich muss auch sagen, ja, eine Minute, also 1/90 von einem regulären Spiel war wirklich ein deutlich milderes Mittel, als glaube ich alle erwartet haben. Und daher, der Ball liegt bei euch, liebes USL Headquarter. Wenn ihr den neuen Rahmenvertrag unterschreiben würdet, hättet ihr den Bums gar nicht. Und daher schaut mal, dass ihr langsam sicher auf die richtigen Puschen kommt.
So ist es.
Was hältst du davon, wenn wir eine Pause machen und uns gleich dann um die Spiele kümmern?
Klingt nach einem guten Plan. Wir machen jetzt quasi eine Minute Pause als Support für die Spielergewerkschaft.
Exakt, das war mein Gedanke. Gut, ja, an die Zuhörer, die vielleicht auch das generell mitverfolgt haben, lasst uns doch gerne eure Meinung wissen, wie ihr die bisherigen Protestformen fandet. Ihr wisst ja, auf welchen sozialen Netzwerken wir abhängen. Und ansonsten, ja, hört ihr uns dann gleich bei den ersten Spielberichten der neuen Saison, denn dann reden wir über Lexington gegen die Jungs von Louisville und wir reden über das Debüt von Sporting Jacks gegen deine Herzensmannschaft von Hartford. Also bleibt dabei. So, genug von der Theorie. Es wird Zeit für die Praxis. denn es geht jetzt in die ersten Spielberichte der neuen Saison. Und womit könnte man besser starten als mit dem ersten Spiel? Denn die Saison wurde am Freitag eröffnet mit dem Kentucky Derby oder wie es inoffiziell heißt, der Commonwealth Cup zwischen den Giftpferden von Lexington und dem gefühlt jedes Jahr Top-Team, aber irgendwie die Playoffs dann irgendwie recht schnell raus seienden Team von Louisville. Die Frage an dich, da du ja auch großer Verehrer des Trikots von Lexington bist, was waren so deine Erwartungen vom Spiel und wie fandest du es grundsätzlich?
Also, ich hätte schon einen Favoriten für das Spiel gehabt, wenn ich ehrlich bin. Bin aber von diesem Favoriten überraschend, enttäuscht würde ich jetzt nicht sagen, aber zumindest überrascht worden, weil am Ende war das Ergebnis dann knapper, als ich es erwartet hatte. Und übrigens, neben dem Trikot von Lexington, was ich durchaus cool finde, ich finde auch hinten die Nummer cool, weil die so giftgrün leuchtend ist, dass man sie hervorragend erkennt. Und gerade du, der ja immer wieder Trikots kritisiert, wo man hinten die Nummer oder den Namen nicht lesen kannst, müsstest das ja eigentlich auch lieben.
Ja, grundsätzlich schon. Gut, ich würde sagen, genug von der Trikot- und Stadion-Ästhetik, gehen wir rein in den eigentlichen Fußball. Und da muss ich zugeben, es war durchaus unterhaltsam und passte so ein bisschen auf das, was man von der sportlichen Qualität erwartet hat. Denn Lexington hat ja einige große Namen verpflichtet, zu denen wir gleich noch kommen werden. Und einer davon ist Aaron Molloy. Der spielte in den letzten Jahren hauptsächlich für Charleston, also den großen Rivalen von Louisville. Und er bekommt den Ball in der 17. Minute ungefähr 4-5 Meter vom Strafraum von Louisville zugepasst und haut den Ball mit Wucht unten links aufs Tor. Der Ball titscht noch einmal vor dem Keeper auf und hüpft dann über den nach unten fliegenden Keeper in die linke Ecke rein. Das heißt, mit der ersten richtig nennenswerten Chance geht die Heimmannschaft mit 1-0 in Führung. Durch Neuzugang und wirklich USL-Legende im Sinne von Qualität, Aaron Molloy.
Ja, und wenn ich ehrlich bin, ich habe mir dann für die erste Halbzeit auch nicht mehr wirklich was aufgeschrieben, weil so wirklich viele großartige Situationen gab es jetzt von beiden Mannschaften nicht, oder?
Nee, da war nicht so viel Spannendes dabei, muss man sagen.
Dann springen wir quasi von der 18. in die 52. Minute. Denn da passiert wieder was Interessantes. Und das ist etwas, was sich nochmal wiederholen wird und irgendwie auch ein bisschen auffällig ist. Weil Louisville schafft es in Form von Akell in dem Fall, mit dem Ball in den Strafraum zu laufen und innerhalb des Strafraums auch weiterhin zu laufen. Da sind sehr, sehr viele Verteidiger von Lexington auch im Strafraum. Allerdings stehen sie. Sie machen nichts anderes. Sie stehen einfach nur rum. Sie gehen nicht auf den Ballführenden zu, versuchen ihn nicht zu stören. Sie stehen einfach nur inaktiv da, was ein Problem mit sich führt. Weil Akell macht in dem Fall das, was er aus der Situation am besten machen kann. Er hat keine großen Anspielstationen, zumindest keine erkennbaren. Er schießt einfach selbst aufs Tor. Flach in dem Fall, unten rechts. Oliver Semle, der deutsche Torhüter, der ja neu verpflichtet wurde, kann den Ball aber, ich vermute auch aufgrund der ganzen Füße vor sich, gar nicht sehen. Dementsprechend halt, wie gesagt, unten flach rechts rein, kommt er nicht mehr ran. 1-1 also.
Ja, da hat er überhaupt keine Chance, da hat er gut gemacht. Also, Semle, sondern der hat alles getan, was er konnte, weil der Schuss von Akali war halt wirklich gut abgepasst auf die untere Ecke. Aber Stichwort Semle, der hatte eine gute Aktion, aber leider Pech in einer nächsten Szene, denn in der 85. dreht Louisville das Spiel. Und in der Szene merkt man wieder, wie groß so ein Tor eigentlich ist und wie weit die Wege sind. Denn es gibt einen strammen Schuss von links auf die rechte untere Ecke. Oliver Semle springt nach unten und kann den Ball zur Seite klären und liegt natürlich für ein paar Sekunden. In der Zeit reagiert Louisville am schnellsten und McFadden, der gerade erst eingewechselt ist, sprintet hin, kriegt den Ball und haut ihn mit ordentlich Schmackes von ja knapp dem ungefähr Höhe des rechten Pfostens am linken Pfosten rein. Also mal eben komplett auf die andere Seite des Tors gejagt. Also selbst wenn Semmler da gestanden hätte, hätte er den Ball nicht mehr gekriegt aufgrund der Entfernung. Und daher ja, zwei, könnte man sagen, Aussetzer der Defensive von Lexington kosten ihnen den Sieg im Derby. Und Louisville gewinnt das Spiel. Womit, wenn ich es richtig gelesen habe, sie bisher kein Eröffnungsspiel seit 2019 oder 2020 verloren haben.
Okay, nicht schlecht. Mir ist an dem Tor aber noch was aufgefallen. Zum einen, das ist eine Sache, an der muss Lexington definitiv im Laufe der Saison oder schnellstmöglich arbeiten, weil auch da war es wieder überhaupt erst möglich, dass Louisville mit dem Ball in den Strafraum laufen kann und von da aus dann trotzdem auch nochmal schießen kann, ohne dass da großartig gestört wird. Und was auch auffällt, da sind einfach zwei Angreifer von Louisville auf der rechten Seite, wo Semmler dann quasi den Ball hin abprallen lassen muss. Die sind völlig frei. Da ist kein Verteidiger so wirklich in der Nähe. Semmler hatte an der Stelle keine Chance. So, klar, vielleicht hätte er den Ball irgendwie festhalten können und nicht abprallen lassen können, aber der war halt schon sehr stramm geschossen. Da ist vor ihm schon in ganzer Linie versagt worden. Und warum die Gegner komplett frei auf der rechten Seite stehen, das wirkte wie so ein C-Jugendspiel, wo alle in die Richtung rennen, wo der Ball ist. Nun ja, es gab ja eine Minute, anderthalb Minuten später dann nochmal ein Tor, in dem Fall dann aber von Lexington. Das zählte allerdings nicht. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, warum. Foul, Abseits, hast du das gesehen?
Nee, ich glaube, es gab einen Foul, wo einer irgendwie zu Boden geschubst worden ist vorher. Aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Ich fand es vor allem sinnlos, dass irgendwie fast 3 Minuten Highlights für diese Szene benutzt worden sind, obwohl das Tor A nicht gezählt hat und B auch nicht erklärt worden ist, warum. Irgendwie interessante Wahl der Highlights in so einem Highlight-Video.
Ja, auch da, die USL hat ebenfalls noch zu lernen, in dem vielleicht mehr auch erklärt wird, warum Tore nicht zählen. Weil ich konnte es jetzt nicht sehen, woran es lag. Aber ja, am Ende, der Favorit hat gewonnen. Ich hätte nur wirklich erwartet, dass sie höher gewinnen. Von daher hat Lexington das ja gar nicht mal so schlecht gemacht. Da ist durchaus Potenzial drin, gar keine so blöde Saison zu spielen. Oder aber Louisville ist noch nicht richtig angekommen.
Normalerweise haben wir euch ja mal vor der jeweiligen Saison eine ewig lange Sonderfolge gemacht, in der wir die einzelnen Kader durchgegangen sind, um euch zu erklären, was passierte und was ihr erwarten könnt. Dieses Jahr machen wir es ein bisschen anders und werden euch pro Woche ein paar der Teams ein bisschen kurz vorstellen, was passiert ist. Und zwar passenderweise immer die Teams, über die wir sprechen. Und wir werden diesmal Lexington nehmen, die Heimmannschaft. Man könnte sagen, eine Sache, die Lexington jedes Jahr macht und auch im Frauenfußball sehr oft macht, ist verdammt viel Geld ausgeben und sich versuchen, auf große Namen und große Erfahrungen zu beschränken. Und in diesem Fall hätte ich zum Beispiel ein paar Spieler, die ich gerne nennen würde, auf die ihr achten solltet, die ihr jetzt auch schon im Spielbericht gehört habt. Als Beispiel Philip Goodrum, kam von Louisville, Top-Stürmer. Aaron Molloy, Mittelfeldmotor, seit Jahren einer der Top-Spieler der Liga. Oliver Semmle, kennt ihr vielleicht noch, hatte ich meine für Philly ja auch kurzzeitig gespielt und war ja auch in der USL schon eine Weile unterwegs. Ordonez, auch ein Top-Verteidiger aus der USL und daher so die Top-4-Zugänge, würde ich sagen, sind wirklich die größten Namen, die man hätte holen können. Und auf der Abgangsseite fand ich noch relevant Speedy Williams, der zurück zu den Switchbacks gewechselt ist. Der ist seit Jahren ein Veteran, ein sehr erfahrener Spieler, immer für eine gute Vorlage gut, aber halt auch schon ein paar Jährchen älter. Und daher, das wären so für mich so die wichtigsten Transfers. Und wie du schon vorher gesagt hast, ich glaube, wenn wenn es Lexington halbwegs macht, sind sie durchaus ein Playoff-würdiges Team. Aber mehr, muss ich sagen, habe ich bisher auch noch nicht gesehen in den Transfers. Oder wie siehst du das?
Also, was mir schon aufgefallen ist, du hast sie ja gerade schon mal aufgezählt. Ich finde, Lexington hat die Offseason sehr, 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 sehr gut genutzt, um sich zu verstärken. Und sehe sie auch wirklich in den Playoffs. Gib dem Team noch ein paar Wochen Zeit, sich einzuspielen. Zur Not vielleicht nochmal, naja, in der Defensive fehlt vielleicht noch eine Schlüsselfigur. Aber ansonsten kann man mit denen durchaus rechnen. Das wäre jetzt eher eine Überraschung, wenn sie es nicht in die Playoffs schaffen.
Gut, dann würde ich sagen, wechseln wir zur zweiten Partie in der Championship herüber. Und da, das hast du zum einen auch vorgeschlagen, das Spiel, muss ich sagen, haben wir eine interessante Paarung rausgesucht. Denn wir haben den Newcomer Sporting Jacksonville, die ja bisher als Frauenteam in Erscheinung getreten sind und auch weiterhin spielen. Und auf der anderen Seite haben wir da deine Jungs aus Connecticut, die du ja auch schon mehrmals live vor Ort gesehen hast, und zwar Hartford Athletic. Mich würde interessieren, einfach weil du ja durchaus eine Expertin bei dem Team bist, mit welcher Erwartung bist du in die Partie gegangen und vielleicht noch wichtiger als alte Sammlerin, wie gefällt dir das Trikot?
Ich fange mit dem Trikot an. Ich finde das Trikot tatsächlich durchaus sympathisch. Hartford hat sonst irgendwie immer Trikots, die sind okay, die sind jetzt nicht hässlich, aber es sind oftmals dann eher so Trikots, wo ich denke, ja, will ich das jetzt unbedingt kaufen? Ich mache es dann, weil ich Fan vom Team bin, aber auch nicht jedes Jahr. Also, ich bin jedes Jahr Fan vom Team, aber ich kaufe nicht jedes Jahr ein Trikot, so rum. Finde aber, dass sie dieses Jahr durchaus ein sympathisches Trikot erstellt haben, weil es relativ dezent ist. So leichte Cremefarben könnte man fast sagen. Oder ja, relativ helle, unaufgeregte Farben, kleine Muster, die auffallen, aber jetzt auch nicht so unangenehm sind, dass sie oder nicht so auffällig sind, dass sie dominieren würden. Das ist ein ganz entspanntes Trikot. Aber das ist eins, was man, wenn man so durch die Stadt läuft, auch easy tragen kann. Nicht zu sehr auffällt. Man sieht, es ist ein Fußballtrikot. Es hat so einen gewissen Style einfach und einen gewissen Schick. Und deswegen finde ich es doch wirklich nett. Zu meiner Erwartung an das Spiel. Gut, Jacksonville natürlich ein Überraschungsteam im Prinzip. Man weiß ja noch nicht so richtig, was man da jetzt in dieser Saison von ihnen erwarten kann, weil sie die Welpen sind sozusagen. Von Hartford oder an Hartford stelle ich aber schon auch gewisse Erwartungen, auch schon aufgrund der letzten Saison, sodass ich da natürlich auch mit der Erwartung reingegangen bin, dass Hartford diese Partie gewinnen sollte. Ist halt nur die Frage, wie.
Und perfekt dafür gehen wir mal in die Partie rein. Ich muss zugeben, ich finde, man hat mit Fortläufern der Zeit im Spiel sehr klar gemerkt, wer die erfahrene Mannschaft ist und wer irgendwie sich noch finden muss. Wir hatten zum Beispiel eine Szene, die das erste 0, wie ich finde, sehr gut beschreibt. Denn es wirkte alles sehr konfus. Von Hartford gibt es einen sehr langen Ball, der geht bis zum Strafraum. Dann kommt der Ball zu einem Angreifer, der in Richtung quasi in die innere Mitte vom Strafraum zieht und versucht, einen guten Schussposition zu finden. Er kommt durch einen Verteidiger in Stolpern, beide gehen zu Boden. Der Ball kommt dann zum Stürmer von Hartford, und das ist in unserem Fall Augustine Williams. Der Keeper stürzt nach unten, um den möglichen Ball abzuhalten. Williams umkurvt ihn und schießt dann ins leere Tor ein. Und das wirkt alles ein bisschen sehr konfus. Also vom langen Ball zu runterstolpernden Spielern, zum Keeper, der irgendwie, ja, die Szene um einen halben Meter verpasst. Aber so, ja, trifft Hartford in der einzigen wirklich guten Szene in der ersten Halbzeit zum 1:0.
Ja, das stimmt ehrlich gesagt auch. Man muss aber auch dazu sagen, also klar, wir sind alle Teams sind jetzt am Anfang der Saison. Das wird noch ein bisschen dauern, bis sich das einpegelt. Dann hat man vielleicht auch schon in der ersten Halbzeit noch mehr relevante Szenen. Die nächste Szene, die durchaus interessant ist, so etwa in der 53., 54. Minute. Es gibt einen Foul im Strafraum. In dem Fall im Strafraum von Sporting Jax. Finde ich, ist recht unbestritten. Spieler wird dort getroffen. Ja, ist schon okay. Kann man auf jeden Fall einen Elfmeter geben. Williams tritt an zum Elfmeter. Er schießt aber nicht so richtig gut. Auch er ist offensichtlich noch am Anfang der Saison. Und er wird gehalten. Völlig zu Recht, weil der ist wirklich schwach geschossen.
Ja, wieder mittig, wieder rechts. Und halt so ein Zwischending. Keine Power drin, keine Finesse. Also wirklich, ja. Hätte man nicht zwingend machen müssen. Ich will noch kurz lobend erwähnen für Jacksonville. Die hatten ein paar Minuten vorher eine gute Szene. Ich kann den Namen garantiert nicht aussprechen, denn er ist finnisch. Jeskelainen hatte einen Fernschusskracher aufs Tor von Ciara, der den Ball oben links gut halten konnte. Das sah ganz nett aus. Und das passt wieder, denn in der 63. Minute, also knapp 9 Minuten nach dem verkackten Elfmeter, gibt es einen Freistoß von Jacksonville. Zentral vom Strafraum, ich würde mal schätzen 3 Meter. Und der Ball geht wieder, ja, knapp links oben hin und Ciara kann den Ball gut klären. Also auch wenn sonst nicht so viel zu tun gab für die Defensive von Hartford, wenigstens Ciara scheint schon wieder zurück zu sein in seiner Halbwegsform vom letzten Jahr.
Ja, ja, kann man mitgehen. In der 79. Minute gibt es noch ein weiteres Tor, in dem Fall wieder für Hartford. Und da, finde ich, sah man auch den Punkt, den du vorhin schon mal angesprochen hattest, mit der Erfahrung, weil es ihnen schon relativ einfach gemacht wird. Der Ball oder die Situation entsteht aus einem Abstoß. Der Ball wird aus dem eigenen, also von Jacksonville so rum formuliert. Der Ball landet aber sehr, sehr schnell wieder bei Hartford. Und man befindet sich immer noch in der Hälfte von Jacksonville. Und dementsprechend geht es gleich wieder zurück zum Konter. Und ja, das hilft halt nicht so, wenn man sich dann im Strafraum nicht gut verteidigt. Und dann hat man so einen sehr erfahrenen Gegenspieler wie Engalina. Der macht einfach einen Querpass kurz vorm Strafraum, weil natürlich auch die Verteidiger ihn entdeckt haben und auch kennen und wissen, wie torgefährlich der ist. Der ist halt clever, weiß, was er macht, macht den Querpass rüber und dann ist der Ball auch schon drin. Da hat man gesehen, das ist noch eine Baustelle, die müssen sie wirklich ablegen. Aus Sporting Jacks Perspektive, von Hartford clever und erfahren gemacht. Erwarte ich aber ehrlich gesagt an der Stelle auch von ihnen. Ich setze hohe Erwartungen an Hartford, das wird mir noch die Beine brechen.
Ich hoffe mal nicht. Aber ja, ein Türchen gab es noch und auch das war relativ einfach. Der Einwechselspieler von Hartford, Oberlola, kriegt den Ball vorm Strafraum zugepasst, rennt hinein und haut den Ball mit ordentlich Schmackes unten links ins Tor rein. Der Keeper war, fand ich, für meine Verhältnisse ein bisschen zu weit draußen, als dass er die wirklich beste Distanz noch haben könnte, um unten rechts irgendwie hinzutauchen. Also für ihn gesehen unten rechts. Und der, ja, Oberlola geht in den Strafraum, haut den Ball mit Wucht unten links rein. Und so stand es dann am Ende 3:0 für die Jungs in Hartford in ihrem ersten Saisonspiel. Und für Lexington, für Jacksonville geht das Heimdebüt vor 10.000 Fans leider verloren. Ich muss zugeben, mit Blick auf den Kader von Jacksonville, dass ich jetzt wenig große Namen gelesen habe, die mich auf den ersten Blick überzeugt hätten. Ich fand eher interessant, dass sie eine gewisse Transfer- oder Clubstrategie haben. Also sie haben halt einige Transfers von denselben paar, könnte man sagen, Clubs geholt. Also es gab mehrere Spieler, die haben sie von North Carolina geholt. Als Beispiel wäre Jake McGuire genannt, der Keeper von North Carolina. Sie hatten mehrere Spieler mit Phoenix Rising Hintergrund, wie zum Beispiel Harvey Neville. Und sie hatten diverse Spieler von St. Louis II. wie der schon erwähnte Emil Jeskalainen. Ansonsten muss ich sagen, fiel mir jetzt nicht viel Großes auf, was Rang und Namen hätte oder ich sofort einschätzen könnte, was die Qualität angeht.
Stimme ich dir absolut zu und ist in meinen Augen auch ein großer Kritikpunkt, den man da ansprechen muss. Sie haben, finde ich, einen verhältnismäßig unerfahrenen Kader für die USL Championship. Und ich weiß nicht, ob das nicht eventuell ein Fehler sein könnte. Es wäre in meinen Augen cleverer gewesen, wenn sie sich mindestens ein oder zwei sehr erfahrene Spieler geholt hätten, die das Team so ein bisschen anleiten können und das Team auch führen können. Das ist ein schon recht, ich will jetzt nicht sagen unbekannter Kader, aber es ist eine sehr, sehr schwer einzuschätzende Gruppe. Mich würde aber ehrlich gesagt mit dem Kader, wie ich ihn so sehe, zum aktuellen Zeitpunkt, würde ich sogar eher sagen, Playoffs sind da sehr schwierig zu erreichen. Also ich sehe es ziemlich kritisch, wie der Kader da aufgebaut wurde, weil ich sehe zwar, dass sie ein Konzept verwendet haben, indem sie viel mit Spielern arbeiten, die sich ja schon kennen, aber das große Ganze passt eventuell noch nicht ganz zusammen.
Finde ich eine sehr, sehr gute Zusammenfassung. Könnte ich nicht besser sagen. Und daher, ja, würde es mich interessieren, liebe Zuhörer, wenn ihr die USL natürlich so aktiv verfolgt, wie wir es tun, oder noch nerdiger unterwegs seid, wie seht ihr die Kader von Lexington auf der einen Seite und von Jacksonville auf der anderen Seite? Seht ihr das ähnlich wie wir? Sind wir beide hier völlig auf dem Holzweg? Oder wisst ihr sogar vielleicht, was das wirkliche Konzept von Jacksonville ist? Wenn ja, lasst es uns gerne wissen. Wir machen nämlich jetzt erstmal eine Pause und werden euch dann noch ein Spiel aus der League One und aus der Super League genauer näher bringen. Aber jetzt erstmal eine kleine Pause. Zum letzten Mal für heute willkommen zu Sideline, dem USL-Podcast. Bevor wir euch in einen Fiebertraum von Spiel mitnehmen, geht es zurück in die USL League One, in die dritte Liga. Denn da durfte der aktuelle Meister sich bewähren im ersten Spiel in der neuen Saison. Und wir werden deswegen über die Partie zwischen Westchester aus New York und den Jungs von One Knoxville aus Tennessee reden. Vorab muss ich zugeben, irgendwie weiß ich weiterhin nicht, was ich von Westchester halten soll. Und man merkte das in der Partie, fand ich auch ganz gut. Wir beginnen mit der ersten relevanten Szene in der 12. Minute. Und dort trifft das ehemalige College-Spieler-Chinchen in seinem ersten Profispiel. Kyuchenkov kriegt den Ball vorm Strafraum und haut ihn mit ordentlich Wucht, ja, eher mittig rein. Guter Schuss, hat sich bei zwei Verteidigern durchgesetzt und trifft mit seinem ersten richtigen Schuss aufs Tor zum 1:0 zu seinem Debüttor im ersten Spiel überhaupt.
Allerdings hält diese Führung für die Gäste jetzt gar nicht so wahnsinnig lang, sondern nur knapp 8 Minuten, denn dann gibt es einen Pfiff und der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Es gab nämlich einen Foul im Strafraum. Ehrlich gesagt, ich sehe da jetzt nicht so wahnsinnig viel Foul, aber okay, bin jetzt auch nicht erzürnt, dass da gepfiffen wurde. Irgendwas passiert da schon, aber vielleicht sind die Beine da auch ein bisschen schwacher als üblich. Wer weiß es schon. Auf jeden Fall gibt es diesen Elfmeter und Connor McGlynn ist derjenige, der zum Elfmeter antritt und den auch ziemlich sicher verwandelt. Ausgleich also.
Die Führung hielt allerdings nicht lange, denn nur 3 Minuten später war es wieder Kyuchenkov von Knoxville, der das Tor macht. Er kriegt den Ball ungefähr am Strafraumrand zentral zugepasst und haut den Ball per Drehschuss unten rechts rein. War eine schöne Flugbahn, sah also durchaus gut aus. Und so steht's wieder mit einer knappen Führung 2:1 für Knoxville.
Kurz bevor es dann in die Pause ging, gab es noch einmal eine interessante Situation. Und dort ist mal wieder ein Spieler mit dabei, den kennt man vielleicht nicht vom Namen her, aber man hat ihn im Fußball das ein oder andere Mal schon wahrgenommen, nämlich den Sportkameraden Zufall. Und so würde ich auch die Szene hier beschreiben, wie sie stattfindet, weil der Ball kommt nach einem Freistoß sehr weit links im Strafraum befördert. Dort steht ein Spieler von Knoxville, der kann den Ball auch annehmen, hat sogar halbwegs Zeit dafür und schießt den einfach, finde ich zumindest, eher zufällig in die Mitte des Strafraums, um zu gucken, wen er da findet, ob es ein eigener Spieler ist oder ob es ein Gegenspieler ist. Wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht so hundertprozentig geplant oder kalkuliert war, eher gehofft. Und tatsächlich, dort findet sich jemand. In dem Fall ist es John Murphy. Der kann sich den Ball dann in dem Gewusel schnappen und letztendlich hinter die Torlinie drücken. Heißt also, zur Pause 1:3.
In der zweiten Hälfte passiert nicht wirklich viel. Man muss sagen, Westchester wirkte schon ein bisschen besser im Vergleich zur ersten Halbzeit. Sie hatten hier und da ein Chancen, die dann der Keeper von Knoxville eigentlich relativ gut klären konnte. Und dann gab es natürlich noch eine Chance für die Jungs von Westchester in der 93. Minute, also schon in der Nachspielzeit. Es gibt eine Flanke von links, ungefähr in Richtung des rechten Pfostens von den Jungs von Knoxville. Der Kopfball wird seitens Knoxville nicht sonderlich gut geklärt, so dass der Ball vor die Füße eines Stürmers kullert, der den Ball dann relativ mit Schmackes und ohne großen, ich würde sagen, zu zögern, ins Tor reinhaut. Das heißt, Westchester verkürzt 2:3 gegen Knoxville und verliert am Ende das erste Spiel zu Hause in der Saison gegen den amtierenden Meister. Ich muss zugeben, das war jetzt kein Leckerbissen, die Partie, aber im Vergleich zu den anderen USL League One Partien am Wochenende noch die mit Abstand torreichste. Und ja, ich bleib dabei. Ich glaube, Westchester ist ein Sozialexperiment, um mal wieder auszutesten, wie schnell ein Fußballteam in New York nicht mehr leben kann.
Ja, da kann ich gar nicht widersprechen. Was ich bei Westchester auffällig finde, und das hatte sich ja irgendwie auch im letzten Jahr schon in Teilen gezeigt, ihr Kader ist überraschend schwach. Und ist es auch weiterhin, weil ich jetzt ehrlich gesagt nicht sehe, dass sie sich wahnsinnig gut verstärkt hätten und jetzt da einen Kader auf den Platz bringen, der wirklich eine harte Konkurrenz für die anderen Teams ist.
Also einfach formuliert, sie haben einfach fast nur College-Spieler geholt, die aus irgendwelchen Colleges und Unis vor Ort holen. Also das Hofstra College zum Beispiel, dann vom Marist College, von den Flyers, von Iona. Sie haben einen Spieler geholt, der kam von den Real Monarchs, um mal wenigstens in League One ein Next Pro-Team zu nennen. Und es gab noch einige vereinslose Spieler. Ja, also kam wirklich jetzt nichts, was krass Rang und Namen hat oder viel Erfahrung vorzuweisen hätte. Gegangen sind dafür, könnte man schon sagen, mit viele der wichtigen Spieler. Also beispielsweise Juan Carlos Obregón, der Golden Boot Winner der League One war, der spielt jetzt in Brooklyn und hat auch da letzte Woche schon ein erstes Törchen gemacht. Bolaños wechselt zu Sarasota zum Beispiel. Und andere Spieler, von denen man sich relativ viel versprochen hat, weil große Namen, wie Kemar Lawrence, den Ex-Red Bull-Spieler, der ist vereinslos. Dafür hat man mal irgendwie die 8 Holländer behalten, die man vor der Saison verpflichtet hat. Daher, ja, ich bleib dabei. Es ist ein interessantes Sozialexperiment. Ich bin nicht sicher, was für Erwartungen an Westchester sind, seitens des Owners oder der Gegend. Aber wenn nicht jetzt nicht krass noch neue Transfers kommen, muss ich sagen, sehe ich das Team wieder als Wooden Spoon-Sieger an. Also sie sind, glaube ich, gut dabei, ihren Titel zu verteidigen. Was, wenn man überlegt, dass es ja bald Auf- und Abstieg geben wird, nicht das beste Zeichen ist.
Na gut, bis dahin ist ja noch ein wenig Zeit. Ob ich sie jetzt wirklich unbedingt als Kandidat für den Wooden Spoon sehe, vielleicht nicht unbedingt. Aber ich sehe sie auch bei Weitem nicht in den Playoffs. Und finde auch, ehrlich gesagt, da wurden die Hausaufgaben nicht so richtig gemacht. Nach dieser sehr, sehr schwachen Saison im letzten Jahr hat man nicht darauf gesetzt, den Kader nicht komplett neu umzustrukturieren, aber zumindest an den entscheidenden Stellen nochmal neue Spieler zu holen, die den Wind brauchen, den man braucht, oder die den Wind mitbringen, so rum, den man unbedingt braucht. Ja, es ist auch ein recht gesichtsloser Kader wieder.
Man muss auch sagen, zuschauertechnisch hat das jetzt auch nicht gerade viele Leute gezogen. Also, wenn man bedenkt, New York City hat jetzt schon einige Bewohner und es kam der amtierende Meister. Und am Ende haben sich 1700 Mann und Frauen in Stadion eingefunden. Das ist auch für USL League One-Verhältnisse nicht wirklich viel.
Ja.
Gut, gehen wir, um mal dein Wörtchen zu benutzen, von einem gesichtslosen Team zu einem Fiebertraum, weil ich relativ sicher bin, dass wir das irgendwie in den Folgentitel gepackt kriegen. Denn, haltet euch fest, wir reden jetzt über spannende Attraktionen, rosa Hasen und seltsame Kameraperspektiven. Nein, wir sind nicht bei Wetten, das, sondern in der USL Super League, in der ja angeblich ersten Liga der Frauen neben der NWSL. Denn im Maimonides Park auf Coney Island in New York gab es die Partie zwischen den Damen von Brooklyn FC und DC Power. Ja, und ich sag mal so, das Spiel hat mich jetzt nicht zwingend darin bestärkt, dass ich die Liga wirklich erstklassig halte. Und die erste relevante Szene war für mich mit die beste Szene der Partie, einfach weil sie schön aussah. Und das war ein Freistoß in der 6. Minute. Loser Aberra von DC hatten die Freistoßchance und haute mit ordentlich Schmackes und Schwung aufs Tor. Und Doherty im Tor von Brooklyn kann den Ball über die Latte klären. Sah ganz gut aus und war für mich halt gedacht, ja, die optisch ansprechendste Szene.
Ja, danach gab es irgendwie auch nicht so richtig viele interessante Szenen. Vielleicht sollte man erwähnen die 32. Minute, denn da gibt es ein Tor. Allerdings auch in dem Fall wieder recht langweilig. Es war ein Elfmeter nach einem Foul im Strafraum. Auch der ist, sagen wir mal, großzügig gepfiffen worden. Da hätte ich persönlich jetzt keinen Pfiff gemacht. Aber gut, vielleicht sehe ich das aus der Kameraperspektive einfach auch nur blöd. Der Elfmeter an sich ist dann unspektakulär, wird sauber geschossen, ist schnell drin. In dem Fall ist die Torschützin Alyssa Walker.
In der zweiten Halbzeit fiel Brooklyn ein, dass wenn sie gewinnen wollen, dass sie ja auch Tore schießen müssen. Und sie hatten dann zwei durchaus ansehnliche Chancen in der 50. und 51. Minute, die Keeperin von DC Power mit sogar sehr schönen Paraden nochmal über die Latte titschen konnte. Aber ansonsten sah man von Brooklyn tatsächlich nicht wirklich viel. Und das rächte sich dann auch in der 63. Denn Aberra, die ja schon das ganze Spiel war, durchaus positiv aufgefallen ist, kriegt den Ball vor dem Strafraum und haut ihn mit einem kleinen Hoppelball, unten links rein. Die Keeperin konnte ihn wahrscheinlich nicht so gut sehen, weil halt viele Beine noch vor ihr zu sehen waren. An sich dennoch ein ganz schönes Tor und so gewinnt DC Power mit 2:0 in der torreichsten Partie des Super League-Wochenendes.
Was ich aber positiv erwähnen will, mir haben beide Torhüterinnen gut gefallen, die beide immer wieder starke Paraden gezeigt haben und meiner Meinung nach im Spiel durchaus auch diejenigen waren, die diesem Spiel jeweils noch Qualität gegeben haben und für mich die Spielerinnen des Spiels waren. Für beide Mannschaften.
Kann ich unterschreiben. Ich möchte Ihnen noch kurz vom Stadion erzählen, weil normalerweise, wenn wir über USL-Spieler reden, hast du ein klassisches Fußballstadion oder ein anderes Sportstadion, was relativ selbsterklärend ist, wenn man sich das vorstellen kann und schon 100.000 Mal gesehen hat. Aber dieses Stadion ist wirklich skurril, denn Brooklyn spielt ja im Maimonides Park, einem Baseballplatzpark auf Coney Island und hatten letztes Jahr ein anderes Feld, wo man so ein klassisches Baseballfeld auf dem Platz gesehen hat, mit den typischen Rundungen. Und jetzt haben sie den Platz gewechselt und spielen auf einem relativ gut aussehenden grünen Rasenstück. Allerdings mit Problemen. Und zwar sämtliche Zuschauer, die es gibt, und es waren immerhin 627, sitzen hinter der Kamera, dass man überhaupt keinen einzigen Zuschauer sieht, wenn es sogar welche gibt. Dann gab es einen Mann im roten Hasenkostüm, im rosa Hasenkostüm, der sehr viel auffiel und halt seinen Schal hochgehalten hat. Und am signifikantesten, die Achterbahn vom ehemaligen Vergnügungspark steht direkt am Spielfeld. Also ihr könnt locker vom Platz gehen und seid innerhalb von 10 Sekunden an den Streben dieser großen, riesen Achterbahn. Und daher, ja, dieses Spiel samt dem ganzen Atmosphärischen hat wirklich wie so ein Fiebertraum gewirkt und bestärkt mich weiterhin, oder war auch mein erster Gedanke, und das soll erste Liga sein? Ja, also danke für den Fiebertraum Brooklyn, ihr habt mich wieder sehr begeistert.
Wobei, also das Stadion finde ich schon wieder sympathisch, da hätte ich schon Bock darauf, das mal zu sehen, eben. Wie oft hast du die Gelegenheit, direkt dahinter so ein Vergnügungspark oder so Vergnügungspark-Elemente zu haben? Aber ja, es ist dann auch wieder wirklich dieses typische amerikanische Problem, dass die Kamera genau da steht, wo auch die Zuschauer sitzen, sodass es so aussieht, als wenn niemand anderes da wäre. Dass dieses Vermarktungsphänomen scheint ihnen ziemlich egal zu sein, habe ich den Eindruck.
Ja, und auch bei Brooklyn muss ich mich leider fragen, ob dieses Team eine Zukunft hat. Weil weder bei den Frauen bisher haben sich sonderlich viele Zuschauer einfinden können. Und beim Männerteam muss man auch erstmal gucken, weil ja, sie hatten 4.500 Zuschauer, was schon nicht so verkehrt ist. Aber es war ja auch das erste Spiel der Saison, wo man natürlich mehr Zuschauer anlockt. Und selbst wenn sie den Schnitt halten, ist das jetzt auch gar nicht mal so krass. Also auch irgendwo Mittelfeld mit Glück. Und daher, bei aller Liebe, ja, wir reden oft darüber, wie schwer es ist, in New York City Sportteams zu führen oder Fußballteams zu führen. Aber wenn das Frauenteam weiterhin wirklich so wenige Zuschauer findet, bin ich gespannt, wie lange sie das halten wollen. Weil das dürfte finanziell jetzt auch nicht gerade ganz einfach sein, einen Erstligakader führen zu wollen, bezahlen zu wollen und dann am Ende halt, naja, vor 600 bis 1000 Zuschauern den Ball hin und her zu kegeln.
Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Frage, wie finanziert man die Spielerin auch langfristig? Und was zeichnet einen Kader für eine erste Liga aus? Ein Kader einer ersten Liga zeichnet sich durchaus ja logischerweise aufgrund von Qualität aus, aber vielleicht auch von der einen oder anderen Nationalspielerin, die dort spielt. Um das aber dir leisten zu können, musst du irgendwie Geld einnehmen. Also ja, das Thema wird noch interessant werden, vermutlich.
Hast du sonst noch irgendein Thema, was dir auf dem Herzen liegt?
Nö, für diese Woche nicht.
Dann würde ich sagen, ja, machen wir es so wie immer, liebe Zuschauer. Ihr wisst, wo ihr die USL verfolgen könnt, nämlich auf YouTube. Die Männer sind weiterhin auf dem USL on YouTube-Kanal. Die Frauen haben mittlerweile einen eigenen Kanal, der heißt Gainbridge Super League. Nach eben dem Namenssponsor. Da könnt ihr die Spiele gerne gucken. Oder wenn ihr es einfach haben wollt, geht einfach auf die Webseiten der USL, der jeweiligen Ligen. Da kommt man direkt bei den Spieltagsberichten auf die Streams oder Highlight-Schnipsel, wenn sie euch am Herzen liegen. Ansonsten können wir nur sagen, genießt die USL, unterstützt eure Teams, unterstützt vor allem natürlich die Spieler, die nach wie vor in den Gehaltsverhandlungen und Rahmenvertragsverhandlungen sind. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, dann hoffentlich bei etwas spannenderen Spielen und vielleicht auch den ersten News, was die Ergebnisse der nächsten Streikstufe sind. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende.
Bye bye.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.